Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Hallo Europa, how do you do? Dass du auseinanderfällst, lassen wir nicht zu. Viva Europa, wir glauben an dich. Krisen sind kein Scheidungsgrund, nicht unabänderlich.
Es geht um Europa. Und auch wenn der Song eben von Tom Astor lustig klang, es ist ernst. Die Europäische Union steckt seit 2008 im Krisenmodus und er hier, ein Urgestein als Europäer, hatte es 2019 so auf den Punkt gebracht.
Wissen die Europäer eigentlich, dass Europa der kleinste Kontinent ist? Ich glaube nicht. Wir denken immer noch, wir wären die Herren der Welt, sind wir nicht. Brauchen wir auch nicht zu sein. Das relative ökonomische Gewicht Europas nimmt ab. Und demografisch sind wir so aufgestellt, dass wir eigentlich nicht mehr aufgestellt sind. Am Anfang des 20. Jahrhunderts hatten 25% der Weltbevölkerung einen europäischen Pass. Jetzt sind das noch 7. Am Ende dieses Jahrhunderts werden es 4 sein. Daraus ergibt sich, dass jetzt die Stunde gekommen ist, wo die Europäer näher zusammenstehen müssen.
Das sagte Jean-Claude Juncker vor knapp 4 Jahren. Getan hat sich seitdem wenig. Warum nicht? Warum ist eine der 3 größten Volkswirtschaften der Welt innerlich so zerstritten? Das ist die Frage, mit der wir unsere Europawoche in der Weltzeit heute beginnen. Und wir hoffen, dass am Ende der Woche uns allen etwas klarer ist, wie es die EU schaffen könnte, eine Stimme in dieser multipolaren Welt zu sein, die man nicht ignorieren kann.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Margarete Wohlan, hallo, und ich beginne mit einem glühenden Europäer aus Polen, einem Land, das nicht gerade für europäische Identität bekannt ist. Davon lässt sich aber Rafał Dutkiewicz weder provozieren noch einfangen. Er war 16 Jahre lang Oberbürgermeister von Wrocław, dem ehemaligen Breslau, und ist seit kurzem Vorsitzender des polnischen Arbeitgeberverbandes. Ich habe mit ihm vor der Sendung gesprochen und ihn zunächst gefragt, was bedeutet es für Sie, Europäer zu sein?
Być może początek odpowiedzi w moim wydaniu będzie trochę koturnowy.
Vielleicht klingt die Antwort etwas pathetisch in Ihren Ohren, aber meine europäische Identität ist stark verbunden mit dem, was im Vertrag über die Europäische Union steht, nämlich, Zitat,
Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej.
Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte von Minderheiten. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet. Zitat Ende. Das ist meine tiefste Überzeugung und der Teil meiner Identität, den ich europäisch nennen würde. Daneben gibt es natürlich noch andere Teile. Ich bin auch Schlesier zum Beispiel. Das schließt sich nicht aus, sondern ergänzt sich. Jeder von uns hat auch eine ethnische und nationale Identität.
Ich kann mir vorstellen, dass Europäer zu werden ein Prozess ist. Vielleicht bis heute sogar. Können Sie festmachen, wann Sie das zum ersten Mal fühlten, ein Europäer zu sein, und wie es dann weiterging?
To jest oczywiście z jednej strony proces, z drugiej strony wiele bardzo istotnych momentów.
Es ist ein kontinuierlicher Prozess und gleichzeitig sind es auch besondere, relevante Momente, die einen Schub auslösen. Manche liegen schon weit zurück. Ich bin gut über 60 und habe in meiner Jugend zum Beispiel viele Bücher gelesen, die auch meine französischen, deutschen und spanischen Freunde gelesen haben. Das verbindet. In den 1980er Jahren, ich nenne sie das goldene Jahrzehnt der Gewerkschaft Solidarność, haben wir uns in Polen sehr stark mit Europa identifiziert. Ich erinnere mich gut an ein Treffen mit Professor Stommer. Er war einer der Wegbereiter der deutsch-polnischen Versöhnung. Nach der Verhängung des Kriegsrechts 1981 hat er zu mir gesagt, das sind die Geburtswehen des neuen Europa. Und es hat gestimmt. Ich nenne noch 2 weitere für mich sehr wichtige Momente. Der eine war, als ich das wunderbare Buch des Historikers Fritz Stern las mit dem Titel »Fünf Deutschland und ein Leben«. Er ist 1926 in Breslau geboren. Seine Familie floh vor den Nazis in die USA. In seinem Buch schreibt er, Zitat, Ich sah aus der Ferne zu, wie meine Stadt Wrocław in den 1980er Jahren an Bedeutung gewann und zu einer Festung von Solidarność wurde, dieser sozialen Bewegung, die dazu beitrug, dass Mitteleuropa sich selbst befreite und Deutschland sich vereinigte. Zitat Ende. Diese Worte von Fritz Stern, dass Polen sich hineinschreiben konnte in die neuere Geschichte Europas, das war so ein zweiter besonderer Moment für mich. Und der letzte, den ich noch erwähnen möchte, war, als Polen am 1. Mai 2004 Mitglied der Europäischen Union wurde. Ich hatte als Oberbürgermeister am Abend vor dem Beitritt ein Konzert auf dem Marktplatz im Zentrum organisiert, das im polnischen Fernsehen übertragen wurde. Tausende Menschen waren gekommen. Um Mitternacht standen alle Künstler auf der Bühne und sangen die Europahymne. Da sprang ich auf die Bühne und sang im Anschluss die polnische Hymne. Und glauben Sie mir, nicht nur ich hatte da Tränen in den Augen.
Offenbar sind Emotionen wichtig für das Gefühl der Zugehörigkeit. Und dennoch, viele EU-Bürger fühlen sich enttäuscht von der EU und wenden sich ab. Sie sagen, Brüssel will zu sehr reinregieren, es gibt zu viel Bürokratie und auch mit den Werten der EU haben viele ihre Probleme. Können Sie das verstehen?
Ja, ich bin sehr zadeklarowanym Europejczykiem i sądzę, że na
Ich bin ein sehr überzeugter Europäer. Deshalb bin ich der Meinung, dass die EU auf die Probleme, die Sie ansprechen, deutlicher reagieren müsste, und zwar indem sie die Integration stärker vorantreibt. Es gibt offensichtlich eine Renaissance des nationalen Denkens in vielen Ländern der Europäischen Union. Ich finde dieses Denken archaisch. Es sind vor allem Staaten, die in der Geschichte mit dieser Art zu denken eine große Rolle gespielt haben. Das hat sogar der zu linken Ansichten neigende Philosoph Habermas gesagt. Wenn es die Nationalstaaten nicht gegeben hätte, hätte man sie erfinden müssen. Aber heute ist das nicht mehr so. Die Menschheit hat sich weiterentwickelt, auch die Zivilisation. Um sich heute selbst zu verwirklichen, hilft das Denken innerhalb von nationalen Grenzen nicht weiter. Da braucht es die Erfahrungen größerer, über die Nation hinausgehender Gemeinschaften. Und das ist für mich die Europäische Union. Ich hoffe sehr, dass die nationalen und nationalistischen Tendenzen, die wir innerhalb der Europäischen Union sehen, weitere Geburtswehen einer besseren Welt sind. Auch wenn ich selbst manchmal Zweifel habe.
Ich sehe, dass Sie grundsätzlich ein Optimist sind. Herr Dutkiewicz, Sie waren 16 Jahre Oberbürgermeister von Wrocław, ehemals Breslau, haben sich dort für die europäische Verständigung engagiert. Was hat man davon als Kommunalpolitiker? Es gibt zum Beispiel die Vereinigung Eurocities, in der sind, so wie Sie es waren, Bürgermeister großer europäischer Städte Mitglied, um ihre Verbundenheit mit den europäischen Grundwerten Demokratie, Freiheit und Gleichheit zu bekräftigen. Aber was heißt das konkret?
Eurocities ist eine wichtige Vereinigung, so wie auch der Ausschuss der Regionen. Leider hat die EU anfangs mehr regional gedacht und gehandelt und weniger lokal. Dabei entwickelt sich die Welt und auch Europa viel stärker in Richtung urbaner Zentren. Ballungsgebiete werden immer wichtiger. Deshalb ist Eurocities so wichtig. Für mich als Oberbürgermeister von Wrocław war eines der wichtigsten Ereignisse das Jahr 2016, als Wrocław europäische Kulturhauptstadt war. Ich habe damals bei vielen Gelegenheiten die Worte des polnischen Kardinals Kominek wiederholt. Er war der Verfasser des berühmten Aufrufs an die deutschen Amtsbrüder 1965, wir vergeben und bitten um Vergebung. Und seine Worte waren 2016 für mich ein starkes Motto für die Kulturhauptstadt Wrocław. Er hatte damals gesagt, Kommunikation darf nicht nationalistisch sein, sondern muss europäisch sein, denn Europa ist die Zukunft. Nationalismus war gestern. Wir brauchen eine vertiefte Diskussion darüber, wie eine solche EU aussehen sollte. Aber wir müssen auch einsehen, dass wir in Sachen Sicherheit, Wirtschaft und Außenpolitik schrittweise von unserer Souveränität abgeben müssen. Das sind für mich wichtige und schöne Sätze des Kardinals.
Europejską jest naszą koniecznością. To bardzo piękne zdanie.
Nun sind Sie seit kurzem Präsident des polnischen Arbeitgeberverbandes. Darin sind nach Eigenangaben rund 7.500 Unternehmen Mitglied, die etwa insgesamt 4 Millionen Arbeitsplätze stellen. Wie sehen die auf die EU? Und wie sehen Sie sich als Europa-Enthusiast in der neuen Funktion?
Die Unternehmer sind genauso gespalten wie alle in Polen. Sie spiegeln alle Meinungen wider, die es auch sonst bei uns gibt. Ich sehe meine Aufgabe darin, Ihnen zu zeigen, dass wir das gigantische Wirtschaftswachstum Polens im 21. Jahrhundert mindestens zu einem Drittel der EU verdanken. Und dabei geht es nicht um Finanzhilfen aus Brüssel, obwohl die auch sehr wichtig sind. Es geht darum, dass wir am europäischen Wirtschaftskreislauf teilnehmen. Das kann man nicht so oft betonen. Ein Drittel unseres nationalen Wirtschaftserfolgs verdanken wir der EU.
Herr Dutkiewicz, eine letzte Frage an Sie als Europäer und als Pole. Es ist klar, dass die Rolle Europas in der Welt angesichts all der Krisen auch davon abhängen wird, ob die EU als ein geopolitischer Player wahrgenommen wird. Sonst heißt es bald Zwergeuropa. Wie kann das gelingen?
Żartem zacznę od tego, że Krasnoludek w polskiej mitologii odgrywa rolę pozytywną, a we Wrocławiu.
Erlauben Sie, dass ich mit einem Scherz beginne. In der polnischen Mythologie ist der Zwerg eine positive Figur. Und in Breslau ist er noch wichtiger, weil er Teil unserer Identität ist und im Stadtmarketing eine wichtige Rolle spielt. Aber im Ernst, ich weiß, dass die europäische Integration ein schwieriger Prozess ist. Doch es gibt dazu keine Alternative. Russlands aggressiver Krieg gegen die Ukraine hat eine Krise ausgelöst, die wir nur bewältigen können, wenn wir die Erweiterung in Europa beschleunigen und die Integration vertiefen. Davon bin ich fest überzeugt. Vor uns liegt ein schwieriger Prozess, denn wir müssen entscheiden, wann und unter welchen Umständen wird die Ukraine Mitglied der EU und der NATO. Aber ich hoffe sehr, dass die Bedrohung durch Russland, bei der auch ein dritter Weltkrieg nicht ausgeschlossen scheint, dazu führen wird, dass wir zu einer Einheit auf dem europäischen Kontinent zusammenwachsen.
Soweit Rafał Dutkiewicz, Vorsitzender des polnischen Arbeitgeberverbandes und leidenschaftlicher Europäer. Ist er eine Ausnahme? Das wäre nicht verwunderlich, wenn man die Geschichte dieses Europäischen Staatenbundes betrachtet. Das hat Michael Franzen gemacht. Und er hat festgestellt, dass die Europäische Union genau genommen von Anfang an auf der Suche nach ihrer Identität gewesen ist.
Am Anfang stand ein Versprechen.
Europa darf nie wieder im Krieg versinken. Wir werden eine gemeinsame Wirtschaftszone schaffen und solidarisch sein.
Robert Schuman gilt als Gründervater des Vereinten Europas. Nur 5 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs stellt der französische Außenminister im Mai 1950 seinen Schuman-Plan vor. Eine europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Frankreich und Westdeutschland, die ehemaligen Erzfeinde, an einem Tisch, friedlich vereint. Es ist der Beginn einer Erfolgsgeschichte, eigentlich.
Kapitel 1: Das gemeinsame Haus Europa.
Die römischen Verträge, die gemeinsame Zollunion, die Aufnahme neuer Mitglieder in den 70er und 80er Jahren. Die europäische Gemeinschaft wächst und gedeiht. Das gemeinsame Haus Europa, es sorgt nicht nur für Frieden, sondern auch für Wohlstand, Stabilität. Auch für eine gemeinsame westeuropäische Identität? Aber sicher, findet er hier.
Dass wir Vorkämpfer für Europa werden. Dass ein Europa nur etwas werden wird, wenn es ökonomisch und politisch vereint wird.
Helmut Kohl, der Kanzler der Einheit, ist überzeugter Europäer und sorgt nach dem Ende des Kalten Krieges dafür, dass im November 1993 die Europäische Union entsteht und damit ein gemeinsamer Binnenmarkt für Waren und Dienstleistungen.
Der Binnenmarkt ist die zweitwichtigste Errungenschaft der Europäischen Union nach dem Frieden,
konstatiert der Wirtschaftswissenschaftler Jürgen Stehn.
Kapitel 2: Grenzenloses Europa.
2 Jahre später, 1995, tritt der Vertrag von Schengen in Kraft. Ein Europa ohne Schlagbäume, das ist keine Utopie mehr, sondern in vielen europäischen Ländern Realität. Die 90er Jahre, sie werden zum goldenen Jahrzehnt der Gemeinschaft. Doch es regt sich Widerstand.
Kapitel 3. Erste Risse im Haus Europa.
Die Vereinigten Staaten von Europa. Für die britische Premierministerin Margaret Thatcher ist das eine Horrorvorstellung. Die Eiserne Lady kassiert zwar gerne EU-Subventionen, doch wenn es um ein vertieftes Europa geht, um mehr Geld für Brüssel, mehr Kompetenzen, lässt sie es gerne knallen. Per Handtasche oder verbal. Das bekommt 1990 auch Jacques Delors zu spüren, der EU-Kommissionspräsident.
Er will aus dem Europaparlament die demokratische Institution der Gemeinschaft machen. Er will, dass die Kommission die Exekutive wird und der Ministerrat der Senat. Ich sage dazu nein.
No. No. No.
Brüssel. Nicht nur im Vereinigten Königreich wird das immer häufiger zum Schimpfwort. Auch in anderen EU-Ländern macht das Wort vom Moloch die Runde. Zu allmächtig, zu überreguliert, lautet der Vorwurf von rechts. Zu wirtschaftsfreundlich, zu undemokratisch, der von links. Die EU, sie hat ein Imageproblem.
Kapitel 4. Bananenrepublik Europa.
Brüssel verbietet krumme Bananen und Gurken und Friseurinnen bei der Arbeit Stöckelschuhe zu tragen. Die europäische Boulevardpresse hat diverse EU-Mythen auf Lager. Sie sind zwar erfunden, doch wie das so ist bei Mythen, etwas bleibt hängen. Gut für Populisten wie Boris Johnson, den britischen Ex-Premier, der in seiner Zeit als Korrespondent in Brüssel gerne solche Schauermärchen zum Besten gibt. Schlecht für die europäische Sache. Dabei hätte Brüssel Anfang der 2000er eigentlich allen Grund, stolz zu sein.
Kapitel 5. Wirtschafts- und Friedensmacht Europa.
Der Euro kommt 2002 als Zahlungsmittel in 12 Ländern. 2 Jahre später treten weitere 10 Staaten der EU bei, die meisten aus Ost- und Mitteleuropa. Die Spaltung Europas zwischen Ost und West, sie scheint überwunden zu sein, entpuppen sich Letten, Slowenen und Polen als glühende Europäer. Doch auf die Euphorie folgt der Kater.
Kapitel 6. Europa im Krisenmodus.
Euro- und Schuldenkrise, Migrationskrise, Brexit-Krise. Seit 2008 steckt die EU fast permanent im Krisenmodus, mag sie auch 2012 den Friedensnobelpreis gewonnen haben. 75 Jahre Frieden, unkompliziertes Reisen, Wohlstand und freier Warenverkehr, das alles verblasst angesichts der gefühlten Dauerkrise und bleibt nicht ohne Folgen. Immer weniger Europäerinnen und Europäer gehen bei den Europawahlen an die Urne, nach dem Motto, Brüssel macht ja doch, was es will. Identifizieren sich laut einer Eurobarometer-Umfrage rund die Hälfte aller EU-Bürgerinnen und Bürger nicht oder kaum noch mit der EU. Was also tun?
La seule voie qui assure notre avenir.
Der einzige Weg, der unsere Zukunft sichert, ist die Neugründung eines Europas, das souverän, vereinigt und demokratisch ist.
Knapp 6 Jahre sind seit der Sorbonne-Rede des französischen Präsidenten Macron vergangen, seinem Vorschlag, ein Kerneuropa zu schaffen, das voranschreitet. Doch die Neugründung Europas lässt weiter auf sich warten. Dafür sorgen nicht zuletzt EU-Länder wie Polen und Ungarn. Sie haben die Europäische Union in eine neue Krise gestürzt, die Rechtsstaatlichkeitskrise. Prinzipien wie eine unabhängige Justiz, Gewaltenteilung und faire Wahlen sind für jemanden wie den ungarischen Premierminister Orbán liberale Spielereien, rühmt sich der Hardliner doch, eine autoritäre, illiberale Demokratie schaffen zu wollen. Ein Trauerspiel, genau wie die Pushbacks an den EU-Außengrenzen und das Versagen der EU-Länder, sich auf eine gemeinsame Flüchtlingspolitik zu einigen. Sonderlich identitätsstiftend ist das alles nicht. Und doch übt die EU weiter eine magische Anziehungskraft aus, auf gewisse Länder zumindest.
Ich setze mich ein für die Erweiterung der Europäischen Union, um die Staaten des Westbalkans, um die Ukraine, um Moldau und perspektivisch auch um Georgien.
So Bundeskanzler Scholz bei seiner Rede in der Prager Karls-Universität im August letzten Jahres. Kommen die EU, das europäische Projekt, so aus der Krise, indem sie das Haus Europa um ein paar Zimmer aufstocken? Die französische Politikwissenschaftlerin Janine Pelabey ist da skeptisch.
Die Krise könnte man fast schon als existenziell bezeichnen, da die Europäer den Sinn der europäischen Integration nicht erkennen. Das Projekt, das die EU verkörpert, bleibt vage, schwer zu definieren und zu greifen.
Letztes Kapitel: Zeitenwende in Europa.
Vielleicht gibt ja die Zeitenwende dem europäischen Projekt neuen Schub, der russische Überfall auf die Ukraine. Bislang stehen die EU-Länder geschlossen an der Seite Kiews, wie EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen bei der Verleihung des Aachener Karlspreises im Mai an den ukrainischen Präsidenten Selenskyj betonte.
Damit kämpfen sie zugleich für unsere Freiheit und unsere Werte. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit.
Die EU ist in die Jahre gekommen. Ihre Institutionen sind schwerfällig geworden. Manche sagen sogar korrupt. Katargate, der Korruptionsskandal im EU-Parlament im Dezember 2022, hat das Vertrauen in die Europäische Union erschüttert. Zwei von drei Deutschen sind laut einer Eurobarometer-Umfrage unzufrieden damit, wie die EU gegen Korruption vorgeht. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute? 62% aller Europäerinnen und Europäer blicken optimistisch auf die Zukunft der Europäischen Union. Vielleicht wird es ja doch noch was mit der gemeinsamen europäischen Identität und der Wertegemeinschaft Europa.
Im eben gehörten Beitrag hieß es, 62% aller Europäer und Europäerinnen blicken optimistisch auf die Zukunft der Europäischen Union. Das würde ich gern genauer wissen von Isabel Hoffmann von der Bertelsmann Stiftung, die mir zugeschaltet ist. Hallo Frau Hoffmann.
Ja, guten Tag.
Frau Hoffmann, Sie haben 2015 die unabhängige und öffentlich zugängliche Plattform Opinions ins Leben gerufen, wo die Meinungen der Menschen aus allen EU-Mitgliedstaaten gesammelt und ausgewertet werden. Können Sie die Aussage bestätigen, diese hohe Zustimmung zur EU unter den Menschen innerhalb der Europäischen Union?
Ja, das kann ich so bestätigen. Wir bei Opinions befragen ja die Bürger in der gesamten EU 4-mal im Jahr. Und da gibt es eine klassische Frage, die jetzt nicht nur von uns, sondern von vielen anderen noch immer wieder eingesetzt wird. Und das ist die Frage nach der Mitgliedschaft. Die Frage lautet, wenn Sie die Möglichkeit bekämen, würden Sie für eine Mitgliedschaft Ihres Landes in der Europäischen Union stimmen, ja oder nein? Und wir stellen diese Frage bei jeder unserer Befragungen, also alle 3 Monate. Und wir sehen da absolut hohe Zustimmungsraten. Also das heißt, zurzeit EU-weit sagen 74% der Bürger ja, wir würden für eine Mitgliedschaft stimmen.
Aha, und das ist unabhängig, also es bleibt stabil, unabhängig davon, wie alt die Menschen sind, aus welcher Region sie kommen, welchen Bildungsgrad sie haben?
Das bleibt mehr oder weniger stabil. Aber wenn Sie dann tiefer in einzelne Themen einsteigen, dann wird das Bild natürlich differenzierter.
Okay, dann lassen Sie uns mal tiefer in die Materie einsteigen. Ich sag mal Stichwort Krisen. Wir haben das mehrmals angesprochen, dass die EU eigentlich seit 2008 irgendwie im Krisenmodus ist, unterschiedliche Krisen. Und meine Frage ist, wie gehen die Menschen, die Sie befragen, damit um? Führt das dazu, dass sie sich eher von der EU abwenden? Haben sie doch ein bisschen Geduld, dass das zu EU, zum Leben in der EU dazugehört? Was können Sie da erzählen? Was haben Sie rausgefunden?
Also die Initialkrise, möchte ich mal sagen, das sind jetzt so die Finanzkrise, die nachher zu den Refinanzierungskrisen, also die Eurokrise sozusagen geworden ist. Da haben wir gesehen, dass sich die Meinung sehr diversifiziert hat. Dadurch, dass die Themen Monate und Jahre lang die Schlagzeilen dominiert haben und sehr, sehr heftig auch politisch kontrovers diskutiert wurden. Und da ist vielen Leuten aufgegangen, wartet mal, diese Politik ist wahnsinnig wichtig, total relevant, auch für mein Alltagsleben. Und B, da funktioniert ganz viel nicht richtig. Da sackte auch so diese prinzipielle Zustimmung ein bisschen ab. Und es gab eher eine abwartende Haltung. Wir hatten in diesen Krisenkaskaden und dieses Erleben, gemeinsam durch diese Krisen zu gehen und diese auch gemeinsam durchstehen zu können, das hat eher ein Vertrauen in die Funktionalität dieser Gemeinschaft gestärkt.
Mhm. Sie sagen, das hat Sie bestärkt. Es gibt eine hohe Zustimmung zur Europäischen Union. Gibt es auch Fragen, die Sie den Menschen stellen, wie sie sich besser einbinden können, besser integrieren können? Ich frage das auch deswegen, weil es diese Idee der europäischen Bürgerforen gibt. Halten Sie das für einen gangbaren Weg? In Deutschland soll der erste Bürgerrat des Bundestags demnächst tätig werden mit dem Wandel der Ernährung. Sich beschäftigen in Irland zum Beispiel, gehört das schon immer sozusagen zum Alltag im politischen System, ist fester Bestandteil. Wie halten Sie es mit diesen Bürgerforen? Ist das eine Möglichkeit, ein bisschen halt diesen Gap zu schließen zwischen den Leuten in Brüssel und den Menschen, die halt weit weg davon sind?
Das Interessante ist ja, dass es natürlich, es gibt eine faktische größere Distanz zwischen Brüssel und den meisten Regionen. Aber diese Frage, wie sehen Bürger Politik, wie haben sie den Eindruck, dass ihre Sorgen und Nöte gehört, anerkannt werden und dass auf sie reagiert wird, das ist eine Frage, die sich jede politische Ebene stellt. Da ist die nationale Politik nicht besser dran als die europäische Politik. Landespolitik hat ähnliche Fragen und kommunale Politik hat auch ähnliche Fragen.
Ja, aber
also sozusagen, da gehen wir in eine Vertrauensfrage rein. So, und die Frage ist ja, wie können die Leute, egal auf welcher politischen Ebene, stärker in politische Prozesse mit eingebunden werden, sodass sie auch ein stärkeres Verständnis dafür bekommen, wie politische Entscheidungen ausgehandelt werden, Interessenkonflikte ausgeglichen werden. Und da sind Bürgerforen eine gute Art und Weise, die Leute neu mit einzubeziehen.
Ich würde da kurz nochmal nachfragen, weil Sie haben gerade so ein bisschen halt den Zusammenhang dargestellt zwischen nationalen Regierungen, lokalen Regierungen und der europäischen Regierung. Und ich würde da schon einen Unterschied sehen, weil dieses Ausbilden einer europäischen Identität, einer europäischen Werteunion, was unser Thema in dieser Sendung jetzt hier ist, ist schon noch ein bisschen weiter entfernt als sowas wie eine nationale Identität oder eine regionale oder eine lokale einer Stadt zugehörig. Spielt das Ihren Auswertungen nach auch eine Rolle?
Europäische Identität gehört für die meisten Leute mit dazu, aber diese Identitäten sind ja wie so eine Art Zwiebelmodell funktioniert das ja. Ne? Wir haben ja nicht exklusive Identitäten. Wir sind ja nicht nur das eine und nicht das andere. Ich weiß aber nicht, ob das eigentlich eine Schwäche europäischer Politik ist. Also wenn Sie nochmal auf diese initiale Frage kommen, wollt ihr Mitglied in der Europäischen Union sein? Und dann ein bisschen in die Richtung gehen, warum ist das der Fall? Dann kriegen Sie raus, dass es eine große Grundüberzeugung davon gibt, dass die Welt eine komplizierte und gefährliche ist, immer, aber zurzeit besonders. Und dass es besser ist, diese Krisen gemeinsam anzugehen, weil die Leute nicht davon überzeugt sind, dass ihr Land alleine diese Krise besser meistern könnte als in der Gemeinschaft. Ja? Wenn Sie nach Prinzip und Potenzial der Europäischen Union fragen, kriegen Sie hohe, stabile Zustimmungswerte. Wenn Sie nach einzelnen Politiken fragen und wenn Sie fragen, wie läuft es zurzeit und wie glauben Sie, dass es in der Zukunft laufen wird, dann werden die Antworten sehr viel negativer, sehr viel skeptischer und sehr viel zurückhaltender. Sehen Sie, es ist sozusagen die Annahme, dass man einzelne Politiken oder Tagespolitiken kritisiert, dass das ein Rückschluss ist auf das Ablehnen des Ganzen und des Prinzips, die ist halt nicht richtig.
Soweit Isabel Hoffmann von der Plattform Opinions, finanziert von der Bertelsmann Stiftung, über die Haltung der Menschen in Europa zu Europa und eigentlich eine sehr positive Aussage und Ausrichtung für die Zukunft der Europäischen Union. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Hoffmann.
Vielen Dank Ihnen.
Das war's für heute und gestärkt mit dem Wissen über Werte, die Identität der Europäischen Union und der Zustimmung zu ihr geht es morgen weiter mit meiner Kollegin Katja Bigalke, die sich dem Verkehrsraum Europas widmet und da besonders auf den Zugverkehr schaut. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie's gut.